Hallo, mein Name ist Sally Wilkens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Umkämpfter Wettbewerb, Regulierung, internationale Krisen und die veränderten Kundenanforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Wenn man sich die Herausforderungen anschaut, die sich dem Bankensektor derzeit stellen, wird klar, dass ein Weiter-so nicht der richtige Weg in die Zukunft sein wird. Es bleibt spannend, denn die Digitalisierung bedeutet eben nicht einfach nur eine Ausweitung digitaler Mittel, sondern ein ganz neues Denken. Flapsig gesagt, es geht nicht darum, einfach nur noch mehr online erledigen zu können, sondern es geht um eine umgreifende Transformation ganzer Geschäftsmodelle. Wie nun positionieren sich die Sparkassen in diesem Spannungsfeld? Wie bleiben sie relevant? Und wie können sie sich vom Wettbewerb abheben? Ich habe zwei Gäste, auf deren Antworten ich sehr gespannt bin. Ich begrüße sehr herzlich Frau Berghoff-Ising und Herrn Bornschein.
Hallo.
Hallo.
Auf der FI Connect in Frankfurt haben Sie beide zum Thema Zukunft der Sparkasse Digitalbank mit Beratung auf der Bühne gesprochen und miteinander diskutiert. Heute sind Sie beide bei Alles Digital zu Gast. Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörer einmal selbst vor.
Ja, mein Name ist Kerstin Berghoff-Ising. Ich bin Vorständin bei der Sparkasse Hannover. Verantwortlich im Vorstandsteam zurzeit für Orga-IT, Personal und das Privatkundengeschäft. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, wie wir als Sparkasse wirklich den Kundenbedarf auf der einen Seite aufnehmen und auf der anderen Seite ihm einen Mehrwert anbieten, dass wir auch in Zukunft Marktführerin in Deutschland einfach sind. Und wir als Sparkasse Hannover logischerweise in der Region Hannover.
Und ich bin Christoph Bornschein. Ich führe als CEO die TGG-Gruppe, beschäftige mich mit digitalen Geschäftsmodellen unserer Kunden von Automobil über Finanzindustrie bis hin zu Pharma. Im Wesentlichen mit einem Fokus darauf, wie Technologie Kundenerfahrung, Kundenerleben verändert, wie man Wettbewerbsfähigkeit sichert und wie Technologie unser aller Leben und die Gesellschaft beeinflusst. Daneben publiziere ich in Manager Magazin, Handelsblatt und so zu Technologie und zur Rolle davon und investiere in Frühphasentechnologie.
Spannend und eigentlich die perfekte Überleitung. Bill Gates hat einmal gesagt, Banking is necessary, banks are not. Also ja, Geld muss verwaltet werden, aber nicht unbedingt vom klassischen Geldhaus. Liebe Frau Berghoff-Ising, legen wir jetzt mal ganz ketzerisch los. Die Sparkassen haben eine sehr erfolgreiche Vergangenheit, eine sehr gute Marktstellung. Was ist mit der Zukunft? Wird das auch in Zukunft so bleiben?
Also wir als Sparkasse Hannover feiern nächstes Jahr 200 Jahre. Und ich glaube, dass diese Sparkasse auch 200 Jahre noch weiter in der Region Hannover sein kann. Warum? Als erstes, wir fragen unsere Kundinnen und Kunden, was sie wollen. Und ich habe auf der FI mal einen jungen Mann gehört, der angeblich einer der ersten war, der das iPhone in Deutschland benutzt hat. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Aber Fakt war, ich habe ihm ziemlich gut zugehört. Er hat nämlich gesagt, warum soll ich morgens eigentlich aus dem Bett aufstehen und zu einer Sparkasse oder Bank gehen, wenn ich alles im Internet googeln kann? Und genau darauf brauchen wir eine Antwort. Warum soll er zu uns kommen? Und ich glaube, als erstes, wir sollten zu ihm kommen. Und das sollten wir auch persönlich machen. Also unsere S-App kennen alle, die heute hier hoffentlich zuhören. Und die Internetfiliale auch. Aber es gibt hier auch andere Wege, zum Kunden zu kommen. Ich kann ihn medial beraten, sodass er gar nicht zu uns kommt. Und wenn man sagt, ein Mehrwert ist, dass ich Sparkasse überall in Deutschland finde, dann ist das ein Mehrwert. Der nächste Punkt ist, warum sollte man zukünftig auch überhaupt einen Berater haben wollen? Gerade diese unsicheren Zeiten wie heute zeigen einem einfach, ab und zu muss man mal mit einem Fachfrau, mit einem Fachmann über die Situation sprechen, um dann eine kluge Finanzentscheidung treffen zu können. Und dafür sind wir ausgebildet, dafür bilden wir uns weiter und da gucken wir auch hin. Weil wir wohnen ja dort, wo unsere Kundinnen und Kunden leben. Und Christoph wird sicherlich gleich was zu dem Thema energetische Sanierung sagen, weil darüber haben wir uns bald vielleicht, bei der FI Connect unterhalten. Und das ist doch genau der Punkt, warum wir genau die richtigen Ansprechpartner zum Beispiel für Privatkunden sein können. Und die Ausführungen, warum das vielleicht ein kluger Gedanke sein kann, ich glaube, da lasse ich doch jemanden sprechen, der nicht in meiner Sparkasse arbeitet. Aber ich glaube daran.
Da ist der Ball schon direkt rüber gespielt zu Ihnen, Herrn Bornstein. Wie schätzen Sie die Chancen der Sparkassen, ne, des Banksektors im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung ein?
Es ist am Ende immer ein bisschen einerseits, andererseits. Digitalisierung macht was relativ Interessantes, nämlich ein Phänomen, das wir Tribalismus nennen, nämlich das Ausprägen von, man kann es im Negativen Filterbubbles nennen, im Positiven eben kleineren Communities. Was wir sehen, ist tatsächlich, und das geht Volksparteien ja nicht anders, dass Organisationen, die so einem ganz breiten Gemeinbedarf entsprochen haben, und das darf man wohl über Sparkassen sagen, es ist Banking für jeden, jede, sowohl auf der Privatkundenseite als auch auf der Firmenkundenseite, dass die Schwierigkeiten haben, genau diese Breite weiter darzustellen. Wir sehen heute die Klarna-Nutzer, die auf TikTok über ihre Verschuldung auf Klarna sich auskotzen, und das wahrscheinlich auch zu Recht. Wir sehen mit PayPal eine Konkurrenz, wir sehen Kassensysteme, wir sehen Kreditkarten-Player. Also wir sehen tatsächlich eine Fragmentierung des Marktes, die wir traditionell nicht gesehen haben. Die Fragmentierung des Marktes ist auch einfacher geworden. Software spielt eine immer wichtigere Rolle. Vor allen Dingen auf der Firmenkundenseite ist Banking heute in Software. Da gibt es diesen Moment von, ich gehe zu meiner Bank, immer weniger, sondern die Bank befindet sich in meiner Buchhaltungssoftware. Und für die Sparkasse wird es zunehmend eine große Herausforderung, in dieser Breite im Wettbewerb zu bestehen. Wenn man das also sehr stark trivialisieren will, dann würde man sagen, es ist so ein bisschen dieses Jagdphänomen von viele Hunde sind des Hasen tot. Das ist auch die große Herausforderung, sich nämlich darauf zu fokussieren, für wen man das genau richtige Angebot haben will, wer jetzt die Konkurrenz ist. Und früher war die vielleicht Deutsche Bank, war die Volksbank oder andere. Heute sind es eben 30 Unternehmen, 40, 50, je nach Zielgruppe. Wie man tatsächlich ein relevantes Angebot formuliert und wie man sich innen so beschleunigt, das dann eben auch verteidigen zu können. Und die große Frage für die Sparkassen wird tatsächlich sein, wo ist dieses unbedingt zu verteidigende Angebot, wo man sagt, wir wollen diese Relevanz behalten, wie wir die immer hatten. Und deswegen müssen wir uns da am allermeisten beschleunigen. Und wo sind einfach Momente, wo andere ein digital besseres Angebot machen werden, wo man eben tatsächlich diesen Anschluss nicht mehr hinbekommt. Und das zu entscheiden und sich dann darauf in der Innengeschwindigkeit, die früher natürlich niedriger sein musste als heute, anzupassen, die Fähigkeiten reinzubringen, das wird die große Herausforderung sein für alle traditionellen Vollbanken. Und ich würde tatsächlich die Behauptung aufstellen, das Konzept einer Vollbank, die alles ungefähr gleich gut kann, ist herausgefordert, nicht das Konzept von Sparkassen.
Okay, wenn wir jetzt weiter über Konkurrenz von Banken, was ja nicht nur andere Banken inzwischen sind, da wollen wir gleich nochmal drüber reden, aber ich würde noch gern weiter kurz über das große Ganze sprechen. Frau Berghoff-Ising, die Digitalisierung verspricht ja keine lineare Zukunft, also kein weiter so und also mit digitalen Mitteln, sondern eher einen disruptiven Verlauf. Also welches Mindset braucht es, um sich auf solche Herausforderungen einzustellen?
Experimentierfreude. Also es braucht Experimentierfreude, man muss was ausprobieren wollen. Ich will da mal ein praktisches Beispiel von uns erzählen. Wir haben die jungen Erwachsenen, und damit meine ich auch wirklich die gemäß DSGV-Konzept zwischen 18 und 30, gefragt, wie wollt ihr denn in Zukunft beraten werden? Haben ihnen drei Varianten vorgestellt und sie haben mehrheitlich gesagt, und jetzt wiederhole ich mich noch einmal, sie möchten gerne einen medialen Zugang zu ihrem Berater haben. Und wir haben jetzt gerade in diesem Monat zum 1.12., wir nennen das Beratungscenter direkt, gegründet, ausschließlich für junge Erwachsene, 18 bis 30. Das gab es vor einiger Zeit schon. Es gibt Sparkassen, zum Beispiel in Niedersachsen, die haben Jugendfilialen aufgemacht. Das, was wir jetzt machen, ist etwas, auf das einen Zugangsweg zu schaffen, den die heutige Technik uns ermöglicht. Und dieser Zugangsweg wird dann vielleicht in 2-3 Jahren nochmal ganz anders aussehen, wenn in der Sparkassenorganisation das Thema IAM, also das Ansprachemanagement, individuelles Ansprachemanagement, nochmal wesentlich feiner und analytischer aufgestellt ist. Und das meine ich mit Experimentierfreude. Wir probieren das gerade jetzt mit einer kleinen Gruppe unserer gesamten jungen Erwachsenen aus. werden die Kunden auch befragen, ob sie damit zufrieden sind. Und wenn die dann sagen, ja, dann werden wir diesen Weg allen ermöglichen und anbieten. Früher, und ich bin lange genug in der Sparkassenorganisation und ich bin auch lange genug in der Sparkasse Hannover, früher hat man das so gemacht, man hatte eine Idee und hat sie dann allen Kunden sofort angeboten. Und mit Experimentierfreude meine ich jetzt, wir probieren das jetzt aus und entscheiden erst dann, wenn wir sagen, ja, das klappt. Wir lassen uns da jetzt nicht 2 Jahre für Zeit, sondern nur ein halbes Jahr. Aber ich glaube, das ist okay. Weil bis dahin habe ich genügend Kundenkontakte, um zu gucken, ob es funktioniert, ja oder nein. Aber man muss dann, und vielleicht noch ein Beispiel, man muss dann aber auch mal was einrollen, was dann nicht so gut geklappt hat. Und das ist ein Beispiel aus meinem Haus. Wir haben Themen ausgelagert, wir holen die jetzt wieder zurück, weil wir sagen, das passt für unsere Idee von Sparkasse, hat jetzt nichts mit dem Kundengeschäft zu tun. Das holen wir jetzt wieder zurück und ich habe das so auch so offen den Mitarbeitenden gesagt. Die Idee war damals die richtige Entscheidung unter den Vorzeichen. Das Ziel haben wir nicht ganz so gut erreicht, also machen wir es wieder rückgängig. Und das muss Normalität werden.
Eine Fehlerkultur. Also ich sehe einen nickenden Gast. Ja.
Da muss ich einmal unterbrechen. Eine Fehlerkultur ist zwar ein stehender Begriff und ich glaube auch, dass der vielleicht für die Start-ups oder für die, die in der agilen Welt groß geworden ist, auch der richtige Begriff ist. Ich weiß auch, dass er aus dem digitalen Manifest stammt. Ich glaube, das passt zur Sparkassenkultur nicht. Weil Sparkassenmitarbeiter wollen keine Fehler machen. Und damit schließe ich mich persönlich auch mit ein. Wir sind nicht da, um Fehler zu machen. Aber experimentieren, das ist was Tolles. Das kennen wir von Geburt an. Man muss was ausprobieren, klappt das und dann freut man sich. Und ich finde, wenn wir mit einer positiven Sprache das belegen, was wir für die Zukunft denken und ausprobieren wollen, dann werden wir auch die Mehrheit aus unseren Teams mitnehmen können. Also deswegen bestehe ich so ein bisschen auf diesen Begriff Experimentierkultur.
Und auch bei Experimentierkultur haben Sie, Herr Bornschein, genickt. Also bezüglich der Sparkassen, wie sind die schon gut aufgestellt?
Vielleicht einen Schritt vorher. Ich will jetzt kein Spiel der Semantik draus machen, aber die Eigentümlichkeit eines Experiments ist natürlich, dass es auch scheitern kann. Das wäre tatsächlich dann eine Scheiternskultur. Also tatsächlich ist die Idee, nicht erfolgreich zu sein und das zu umarmen, dass man auch mal daneben liegen kann mit einer Hypothese, ja dann trotzdem das, was ihr sucht, Kerstin. Also und ich will gar nicht das Wort Fehler, das klingt so vorwerfbar, aber diese Möglichkeit des Scheiterns, diese Möglichkeit, dass eine Hypothese nicht richtig war und man sich dann nochmal, das ist ja schon das, was ihr reinbringt.
Ja, genau. Das ist auch so, das stimmt.
Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also insgesamt muss man tatsächlich sagen, und zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, was die Sparkassen ohne jeden Zweifel gut machen, ist den breiten Bedarf so gut abzudecken, wie das heute eben geht. Wir sehen, dass tatsächlich die App, wir sprachen drüber, sie wurde genannt, heute eine Qualität hat, die ist einfach auf Augenhöhe. Wir sehen, dass tatsächlich das ganze Thema Zahlungen mit der Sparkasse sogar auf europäischer Ebene als Speerspitze des Ganzen, also europäische Zahlungssysteme in der Diskussion, intellektuell das ist, was von Sparkassen getrieben werden wird. Die Frage ist halt eben immer genau, ist die Sparkasse da wettbewerbsfähig, wo spitze Bedarfe entstehen? Also bei Peer-to-Peer-Zahlungen, bei jungen Kunden kann man das sogar demografisch sehen, dass es das nicht da ist. Und muss sie das sein? Das ist die Frage, die, glaube ich, viel zu wenig diskutiert wird in diesem Kontext. Also so, ist dieser Anspruch von früher, das Beste für alle zu sein, denn ein langfristig verteidigbarer, oder muss man sich nicht tatsächlich in einer Zeit eher als eine Plattform aufstellen und ein Ökosystem, was auch Angebote anderer integriert, weil man eben tatsächlich feststellt, und das macht Digitalisierung, dass man in dem ganzen Thema, ich weiß es nicht, ETF-Handel, Anleihentransformation oder paneuropäische Zinsmärkte, wie Raisin sie anbietet, eben tatsächlich einfach zur Kenntnis nehmen muss, das haben andere spitz besser organisiert. Warum denn das nicht in unser Produkt integrieren? Und das ist eine Frage, die ich schon ziemlich relevant finde, nämlich die Frage von, wie bleibe ich im Besitz der Hauptschnittstelle, ich bin die Bank des Vertrauens, ohne dass derjenige, bleiben wir bei Raisin, europäische Zinsvorteile zu nutzen, woanders hingehen muss, sondern kuratiere das, was andere berechtigterweise besser machen als eine klassische Bank, eben für den Kunden zusammen. Und ich glaube, das zu verstehen, also Orchestrator eines Ökosystems zu werden, ist die große Frage von sehr breiten, sehr demokratischen Organisationen in einer digitalen Zukunft überall, weil ich eben tatsächlich in einer Zeit der ungewinnbaren Wettbewerbe bin. Das Thema, weiß ich nicht, Terminals für Kreditkartenakzeptanz im Einzelhandel ist für wahrscheinlich keine deutsche Bank mehr zu gewinnen. Man kann da aber für eigene Kunden einen Vorteil schaffen und Integrationen schaffen, aber eben durch Partnerschaften, durch Kooperationen, nicht durch Wettbewerb.
Okay, also Sie haben es ja, Kundenakquise teurer, ne? Kundenbindung schwieriger, Kundenverlust wahrscheinlicher. Das haben Sie, Herr Bornstein, auch mal in einem Impulsvortrag bei der Bundesbank zusammengefasst. Das sind ja echt keine guten Aussichten. Jetzt nochmal anders gefragt, wo liegen dann die Chancen? Und sehen Sie das, Frau Berghoff-Ising, ähnlich?
Also, dass der Wettbewerb und unsere Wertschöpfungsketten immer mehr aufgebrochen sind und auch werden, die Meinung teile ich mit Christoph. Die Frage ist nur, wo ist der Mehrwert von uns? Und der Mehrwert, glaube ich, ist in dem Moment da, wo der Kunde jemand sucht, die Kundin jemand sucht, eine Finanzentscheidung treffen zu können. Und da bieten wir einen Mehrwert an. Ich glaube auch, dass wir keine geschlossenen Ökosysteme anbieten sollten, sondern geöffnete Ökosysteme. Weil die Kunden wissen ja, wenn wir irgendwas nach rechts, links abschneiden. Jetzt bin ich keine, die Erfahrung hat schon mit vermitteltem Geschäft gegenüber Dritten. Da gibt es ja auch Sparkassen, die sich als Vermittler so aufstellen, dass sie zum Beispiel Kredite auch an Dritte vermitteln. Das machen wir noch nicht. Also von daher halte ich mich jetzt hier so ein bisschen zurück. Aber ich glaube schon, dass wir uns den Wettbewerb stellen müssen und auch sagen müssen, wenn es tatsächlich jemand besser kann. Aber was ich zum Beispiel nicht sehen würde, ist, dass wir die Zielgruppe Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene aufgeben sollten, was Christoph eben in so einem kleinen Nebensatz gesagt hat, weil damit würden wir unsere Zukunft abschneiden.
Nee, und ich sage nicht, ihr sollt die aufgeben. Ich sage, ihr müsst euch, wenn ihr sie nicht aufgeben müsst, noch mehr Mühe geben und habt da im Moment, finde ich, keinen tauglichen Ansatz. Das ist kein gebt sie auf, sondern mir fehlt es ein bisschen an Verständnis für eine Strategie, sie nicht aufzugeben.
Und da bin ich mal gespannt, ich habe das ja erzählt, was wir jetzt gerade machen, ob das jetzt eine Idee ist. Also ich glaube daran, ansonsten würde ich die auch nicht aufbauen. Wie weit wir damit kommen, das wird man ja sehen. Also und das sieht man auch an anderen Punkten. Bis heute oder auch bis vielleicht in 3, 4, 5 Jahren würden wir immer sagen, für die Immobilienfinanzierung sind die Sparkassen ja geborene Partner. Die Frage, die ich heute nicht beantworten kann, ist, ob ein 18-Jähriger oder ein 30-Jähriger für eine eigene Immobilie zum Beispiel auf Urlaub verzichten würde oder auf irgendwelche anderen Aktivitäten, weil ich nicht weiß, ob er in Zukunft der Immobilie die gleiche Bedeutung zumessen würde, wie zum Beispiel meine Eltern es getan haben, wie ich es selber getan habe oder wie es heute die 40-Jährigen tun. Also wir sind ja auch ein guter Marktführer, was private Wohnungsbaufinanzierung angeht. Und das zu verstehen und dann zu gucken, wenn es das vielleicht in Zukunft nicht mehr bei der Mehrzahl der Kundinnen und Kunden ist, was ist es dann? Und dafür in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, das ist wichtig, da gebe ich Christoph recht. Aber ich glaube, der Weg, um mal was auszuprobieren, so wie wir es jetzt machen, der sollte auf jeden Fall getan werden.
Also große Konzerne wie Amazon sind ja auch deswegen so erfolgreich mit ganz viel mit Daten zu arbeiten, ne? Analysieren, zu wissen genau, was der Kunde möchte, die Kundin auch als nächstes möchte. Also da vielleicht nochmal ganz konkret nachgefragt, was macht die Sparkasse im Zusammenhang mit Kundendaten? Also wie, Sie müssen ahnen können, was die Kunden wollen, wie finden Sie das heraus? Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt.
Also was wir schon machen ist, dass wir gehen nicht auf den Einzelkunden, da brauchen wir natürlich die Einwilligungserklärung. Wenn wir das haben, dann machen wir das auch, aber ohne Einwilligungserklärung arbeiten wir in Hannover nicht. Was wir schon brauchen, ist Kundengruppen zu verstehen. Und da zum Beispiel haben wir jetzt unseren Kundenberatungszentren direkt, das sind die medialen Beratungscenter, Kundinnen und Kunden zugeordnet mit einem hohen Online-Score. Und wenn der Kunde am Ende dort nicht beraten werden möchte, dann geht er wieder dorthin zurück, wo er vorher zugeordnet war. Das ist so der eine Punkt. Wir versuchen mit der SR GmbH unsere Ansprachen immer weiter zu optimieren. Wir haben ja mit unserer SR-Rating auch einen Ansprechpartner, der Datenanalysen auch vom Skill her bereitstellt, weil sie Menschen haben, die auch Daten wirklich miteinander verknüpfen können. Damit arbeiten wir. Also von daher geben wir da auch erste, also wir haben eine Vergangenheit mit dem CRM, aber wir professionalisieren das jetzt gerade innerhalb der SKU-Gruppe.
Okay, und jetzt nochmal an Sie, Herr Bornstein, im Hinblick auf die Bankenplattform werden oder sterben?
Ich glaube, Banken sterben, das wäre mir zu schnell gesprungen. Ich glaube tatsächlich, es ist wirklich eher ein, es ist so ein bisschen das Wetten-Das-Phänomen. Wetten-Das war früher etwas, wo am nächsten Morgen oder am nächsten Montag alle drüber sprechen konnten, weil es alle gesehen haben, weil es so das große demokratisch-deutsche Lagerfeuer war. Und das ist so ein bisschen das, was die Sparkassen, auch die Volksbanken, für das deutsche Bankwesen waren. Und ich glaube tatsächlich, wie fast alle anderen Themen, werden wir eben eine Ausdifferenzierung sehen, wo das in Kohorten schon noch so ist, aber in spitzen Nischen wirklich viel an Aufwand braucht, um verteidigt zu werden. Auch mehr als, wenn ich sie alle verteidigen will, möglich ist. Der große Vorteil der Sparkassenorganisation ist eben die regionale Ausprägung, ist die Situation, dass es viele Banken sind, so dass sich jede Sparkasse lokal da ja ein anderes Bild von wählen kann, wo sie im Wettbewerb ist und wo sie das im Zweifel einfach nicht macht. Das ist dann so die Kraft der vielen. Aber dieses die Sparkasse als das Wetten, das des Banking, wenn wir in diesem Bild bleiben, das ziemlich unwahrscheinlich und ziemlich teuer, weil die Welt eben durch Software und durch immer billiger werdende Software extrem ausdifferenziert und in extrem viele Wettbewerbssituationen zerfallen wird, von denen man nicht alle gewinnen kann und manche vielleicht auch gar nicht gewinnen will.
Aber jetzt genau das Thema Regionalität, ne? Also Sie arbeiten für die Sparkasse Hannover, Frau Berghoff-Ising. Wie können Sie da Regionalität und Digitalität ergänzen?
Also der eine Punkt ist, dass wir natürlich in Hannover auch regionale Themen über die sozialen Netze spielen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass wir unseren Kundinnen und Kunden unsere heutigen digitalen Lösungen anbieten und dort auch, so wie viele Sparkassen, eine sehr, sehr hohe Kundendurchdringung haben. Über Google Analytics müssen wir besser werden, um auch dann gesucht und gefunden zu werden, also dass das geht. Am Ende glaube ich aber auch, dass selbst in einer digitalen Welt der persönliche Kontakt wichtig ist. Was meine ich damit? Also nicht umsonst. Also ich glaube nicht, dass wir so attraktiv werden wie ein Apple Store. Aber am Ende ist für Apple, sind die Apple Stores genauso wichtig, dass sie ihre Produkte in Europa platziert haben. Jetzt wird das Christoph besser beurteilen können als ich. Aber um nochmal zu gucken, also das miteinander zu verbinden, ich glaube, da könnte eine nächste Zukunft draus werden. Ob da 200 Jahre, wie ich es am Anfang gesagt habe, draus werden, das werden wir sehen. Ich werde es nicht mehr sehen, aber...
Ja, du weißt nicht, was AI und ML noch für einen Sprung in der Medizin machen in der Zwischenzeit. Also so...
Ja, das stimmt. Also da ich ja vorgenommen habe mir das Lebensalter der Queen zu erreichen, werde ich auf jeden Fall noch eine Menge Beobachtungszeit schon
haben. Das ist immer eine Ansage. Sie haben jetzt viel beobachtet, vielleicht daraus ableitend noch, welche Softwarefähigkeiten würden Sie sich jetzt ganz konkret von der FI wünschen? Weil Sie sehen, das bräuchten wir eigentlich noch, Frau Berghoff-Ising.
Also was ich mir von der FI wünschen würde, ist, dass die vorhandenen Lösungen, die wir heute haben, und wir haben ja so irre viele kleine Unternehmen in der SKO-Gruppe, die alle einen Riesenjob machen, dass wir diese Lösungen miteinander verbinden und auch einheitlich denken. Das wäre so ein Punkt. Also wir haben ja einen Anbieter für die Internetfiliale, einen für die S-App und die am Ende sind die Lösungen kommen von der FI, dass wir das wirklich miteinander vernetzen. Wir arbeiten da gerade zusammen in dem Rudi-Projekt, rund um die Immobilie, ist ein großartiges, finde ich, Kürzel für die Weihnachtszeit, das Rudi-Projekt. Und ich würde einfach mir wünschen, dass wir dafür keine Projekte bräuchten, sondern dass das automatisch passiert. Also wenn man sieht, diese Lösung passt zu dem, dass das einfach ja zusammengefügt wird, was zusammengehört. Das würde ich mir wünschen. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, und da fangen wir jetzt mit an, dass wir immer wieder den Kunden fragen, ist das was, mit dem ihr was anfangen könnt, ja oder nein, und hilft euch das? Und aktuell ist es so, dass ich für die S-App von jungen Kunden total viel positives Feedback bekomme. Und erst gestern hat mich eine Kundin angerufen, die zu mir gesagt hat, bei aller Liebe, aber ich finde mich nicht mehr in der S-App so recht. Und warum habt ihr sie denn geändert? Keine Ahnung, ob das geht. Das wird Christoph beurteilen kann, dass man für Kunden selbst aufbauende Apps hat. Aber wahrscheinlich werden wir das gar nicht bezahlen können. Also ich kenne das Budgetverteilungsdiskussionsthema sehr gut.
Es war gerade nochmal, gerade kein Kommentar, es war gerade nochmal Thema Immobilien, die energetische Sanierung, ne, auf die wir vorhin ganz kurz zu sprechen kamen. Das fand ich sehr spannend in Ihrem Vortrag auf der Bühne, auf der FI Connect. Vielleicht ganz kurz nochmal ausholen. Herr Bornschein, was hat es damit auf sich? Wo sind da die Chancen? Wo liegen die Chancen für die Sparkassen?
Naja, also wir treffen uns ja hier in einem Moment, wo man A feststellen muss, dass der Baufinanzierungsmarkt nicht mehr existent ist, jedenfalls für den Moment nicht. Insofern gibt es so ein bisschen so eine Fokusverschiebung von Neufinanzierung, Bauen in Hochzinszeiten, wie sie gerade erreichen, eben kein großer Markt mehr hinzu. Was kann man im Bestand noch tun? So, das ist die eine Seite dessen. Die andere Seite ist, wenn Deutschland die Energiewende schaffen will, dann werden wir in den Bestand unserer Immobilien sowas wie 2,4 Billionen Euro investieren müssen. Das sind so, wenn man, weiß ich nicht, Isolierung und die Wärmepumpe und das Solardach machen will, für ein Haus gern mal sowas wie 100, 120.000 Euro. Es wird tatsächlich eine Finanzierungsfrage sein, wie demokratisch denn eigentlich energetische Sanierung umsetzbar ist. Also da geht es tatsächlich wirklich um die Frage von, können Menschen, die ihr Haus seit Ewigkeiten abbezahlt haben, die möglicherweise, und in Deutschland ist es so, ältere Eigentümer von Bestandsimmobilien sind, es sich denn leisten, teilzuhaben an der Energiewende, die wir alle dringend brauchen. Und die Rolle von Banken und die Rolle von Regionalität, aus meiner Sicht ist es A, diese Schwelle abzusenken, also dafür Finanzierungslösungen, die einen Mietkauf sein können, die ein Abosystem sein können, was auch immer anzubieten. Und B, und das sind dann eben tatsächlich regionale Umsetzungsökosysteme, gegebenenfalls auch zu orchestrieren, dass lokale Handwerker kommen und es installieren, dass ich tatsächlich Zugriff darauf habe. Also die große Frage von 20 Millionen Haushalte in Deutschland, die mit Gas heizen, sollten besser und bald keine 20 Millionen Haushalte mehr sein. Wer finanziert das eigentlich? Ist eine Frage, die einer so demokratischen Bankengruppe wie der S-Finanzgruppe unbedingt zu stellen ist und, glaube ich, auch zu weiteren neuen Geschäftsmodellen verhilft, die irgendwie zwischen Bankdienstleistung und sehr regionalen Fulfillment-Dienstleistungen liegen können.
Haben Sie eine Antwort, Frau Werkoff-Ising?
Also ich habe die Antwort, dass wir uns gerade Gedanken machen, ob wir unsere Wohnungsbaufinanzierungsberater auch zu Energieberatern zusätzlich ausbilden, um das miteinander zu verbinden. Also ich habe jetzt nicht momentan die Idee, dass Sie alle Kundinnen und Kunden sofort besuchen, aber ich glaube, wenn man beides miteinander kombiniert, ist man nochmal ein ganz anderer, ernstzunehmender Ansprechpartner. Und das ist in Hannover möglich und da denken wir gerade drüber nach. Da das Familienmitglied von Christoph, glaube ich, totalen Hunger hat und ich jetzt ehrlich gesagt gleich eingeladen bin, würde ich, also jetzt dienstlich, würde ich einfach total super. Das stimmt.
Können wir noch ganz kurz das Leben ein Wunschkonzert? Welche gibt es regulatorische Bedingungen, Rahmenbedingungen, die Sie gern ändern würden, Frau Berghoff-Ising?
Ja, ich würde es großartig finden, wenn wir eine Lösung finden würden für einen ganz einfachen AGB-Änderungsmechanismus und für ein ganz einfaches Preisanpassungsmechanismus, weil wenn man sich das anguckt, was wir Kreditinstitute dort umzusetzen haben, ist das schon anders als andere Dienstleister. Und mir wäre es einfach, ich würde es großartig finden, wenn wir da eine einfache Lösung finden würden, die Kundinnen und Kunden auch verstehen.
Das wäre was. Und jetzt bei allen Unterschiedlichkeiten, eine Gemeinsamkeit haben Sie ja, habe ich gehört, im analogen Leben.
Ja. Ich habe die Dame, er hat den Herrn.
Das ist so.
Das ist so. Helfen Sie den Hörerinnen und Hörern nochmal.
Rauhaardackel sind gemeint.
Ja, genau. Rauhaardackel. Und ich glaube, wir beide haben auch die Eigensinnigkeit von Rauhaardackeln ins Herz geschlossen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute Morgen im Niesel spazieren gegangen. Da habe ich überhaupt keine Eigensinnigkeit ins Herz geschlossen, sondern hatte eine Ziege am Strick hinter mir.
Ja, aber das ist ja das Eigensinnige. Wenn Sie was wollen, dann schaffen Sie das auch. Und genau das macht Christoph stark. Und ich glaube, ich habe auch eine leichte Zickigkeit in mir. Das kriegen wir schon hin für die Zukunft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Kundinnen und Kunden. Das ist so gebuckt.
Also es war mir ein Fest. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Also jetzt haben wir einiges gelernt, nicht nur über Rauhaardackel. Wenn Sie neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles digital. Mein Name ist Sally Wilkens. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.